Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel, du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Gamefeature.
Der folgende Beitrag wird euch präsentiert von gamefeature.de. Just play it.
Das Spiel hat von der USK die Altersfreigabe ab 12 Jahren erhalten.
Hallo und herzlich willkommen hier bei gamefeature.de. Ich bin nicht alleine, bei mir ist der Barbarenkönig Alex.
Hallo!
Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier an meiner Seite sind und mit mir kämpfen. Wir kämpfen im Total War, Attila. Ja. Und ja, ich weiß eigentlich gar nicht so viel über das Spiel. Ist der Nachfolger von Rome 2.
Ja.
Und ein Rundenstrategiespiel.
Ja.
So, das heißt, wir wissen alles über das Spiel. War schön mit euch.
Ja,
das mache ich viel zu oft.
Na toll.
Nee, mal ehrlich. Total War Attila. Oder Attila, wie der Hundenkönig halt. Deswegen Barbarenkönig, der Witz am Anfang. Haben wir viel gelacht. Worum geht's? Gibt's eine Story?
Im Gegensatz zu den vorherigen Teilen gibt es inzwischen wirklich eine Story. Und zwar, ja, wie der Name vermuten lässt, der Aufstieg der Hunnen unter dem großen König Attila. Die Kampagne ist auch dementsprechend aufgebaut, dass es in verschiedene Kapitel unterteilt ist, die einfach so, das erste Kapitel ist, die Hunnen gibt es, das zweite Kapitel ist dann, Attila wird geboren. Und das dritte Kapitel, Attila fängt an zu morden, brandschatzen, rauben, plündern und was da alles noch Spaß gemacht hat damals.
Ja, so, super Hobbys. Also mache ich auch manchmal. Wir treffen uns am Wochenende mit ein paar Freunden und dann gehen wir so, weiß nicht, ins Nachbardorf und so und rauben das aus. Macht Spaß. Gibt auch guten Loot, ehrlich gesagt. Also ein paar haben wirklich Goldbarren. Lassen sich gut momentan verkaufen. Die Goldpreise stehen so gut wie noch nie.
Aber ihr wechselt doch mal die Dörfer durch, nicht, dass ihr eins mehrfach plündert, weil dadurch sinkt ja der Loot, wenn man das zu oft in Folge plündert.
Es gibt sogar welche, die verbrennen ihre eigenen Dörfer, nur damit wir die nicht looten können.
Boah, ihr seid ja schon gefürchtet in eurer Gegend.
Kann man das in Total War auch machen?
Die eigenen nicht, nee. Du kannst feindliche Dörfer plündern und brandschatzen und niederbrennen. Hat den Vorteil, wenn du es nicht willst, ein anderer kriegt es erstmal auch nicht, weil das, um das wieder aufzubauen, da steckt er dann erstmal Zeit und Geld rein. In der Zeit kannst du an anderer Stelle zuschlagen. Aber die eigenen Dörfer kannst du nicht direkt vernichten.
Okay, was heißt denn nicht direkt?
Einzige Ausnahme ist, es gibt Fraktionen, die sind als Nomadenstämme unterwegs. Die können sich aber auch mal eine Zeit lang in eine Siedlung niederlassen. Wenn sie aber weiterziehen, dann wird diese Siedlung niedergebrannt.
Okay.
Also, so gesehen ist es nicht wirklich deine Siedlung mehr. Wenn du eh weiterziehst, dann verbrannte Erde.
Jetzt sprichst du von Fraktionen. Fraktionen sind ja quasi Klassen, die wir wählen können. Welche Fraktionen gibt es denn?
Die zwei wichtigsten Fraktionen, die es gibt, beziehungsweise in dem Fall ja, die zwei, sind einmal Hunnen und einmal Römer. Wobei man sagen muss, Rom gibt es zwei Fraktionen, weil das ist zurzeit um das Jahr 400 nach Christus. Es gibt das Oströmische und das Weströmische Reich. Kann man beide unabhängig voneinander wählen. Und dann gibt es mehrere nomadische Stämme und auch ansässige wie Franken, Sarazenen, was hatten wir noch? Und Stämme, von denen ich bisher noch nie gehört habe.
Welche sind deine Liebste?
Die Sarazenen. Die sind recht angenehm, weil du fängst an und hast erstmal um dich herum nur Verbündete. Das war bei mir der erste Start auch. Es ist eine sehr wirtschaftliche Kampagne, die du dann spielst. Also ich glaube, ich habe in der 30. Runde dann mal mein erstes Gefecht bestritten. Zum Vergleich, wenn du mit der Horde anfängst, war es bei mir Runde 2, wo ich das erste Gefecht bestritten habe. Ist nicht unbedingt das Ziel von einem Titel Total War, dass man Krieg aus dem Weg geht, aber ist auch mal interessant.
Und unterscheiden sich die Fraktionen denn jetzt auch bemerklich? Also ich meine, wenn es alles Römer sind, was macht denn die einen cooler als die anderen?
Die Fraktionen kann man so gesehen in zwei Hauptkategorien unterteilen. Zum einen so Standardfraktionen, die einfach, die haben ihre Siedlungen, Städte und Dörfer und ihre Armeen und haben dadurch durch diese Städte ihre Bezirke. Und dann gibt es Horden. Horden, wie zum Beispiel die Hunnen, haben keinen festen Platz, sondern die reisen durch die Gegend. Haben dann ihre Zeltstädte mit dabei und wenn denen gerade langweilig ist oder wenn sie gerade ihre Armeen wieder auffüllen müssen, dann können sie ihre Zeltstädte aufbauen und haben dann ihre kleine Siedlung da erstmal und wenn sie weiterreisen sollen, packen sie die Zelte ein und marschieren weiter.
Was würdest du denn jetzt sagen, weil du hast ja auch den direkten Vergleich, was macht denn Total War Attilia besser als Rome 2? Rome 2? War Rome 2, oder?
Rome 2.
Ja.
Ich habe auch Rome 1 gespielt, aber das lassen wir mal außen vor an der Stelle besser. Was man sagen muss, die KI ist schon mal deutlich besser geworden. Sowohl auf der Strategiekarte als auch in den Gefechten. Sie ist immer noch nicht brillant, das möchte ich an dieser Stelle auch gleich mal erwähnen, aber wie gesagt, deutlich besser. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, feindliche Bogenschützentruppen von ihren eigenen Soldaten wegzulocken und dann niederzureiten. Die sind nicht so intelligent und wissen das und ziehen sich dann lieber wieder zurück. Waren interessante Gefechte, als ich mit dieser Taktik am Anfang wieder versucht habe, Land zu gewinnen. Das ging ziemlich schief. Wo es allerdings noch ziemlich hapert, sind Seegefechte. Also die Schiffe der Gegner fahren munter auf meine Artillerieschiffe zu und lassen sich wegbomben. Aber man kann ja nicht alles haben. Was etwas langweilig ist leider, ist die Forschung. Also es gibt, muss man dazu sagen, es gibt zwei Hauptzweige für Forschung. Einmal zivil und einmal militärisch. Bei militärisch kannst du dann verschiedene Einheitentypen mit der Zeit freischalten. Bei zivil verschiedene Gebäudetypen. Also dass du deine Schaffarm auf Stufe 4 erweitern kannst, um dann mehr Nahrung zu gewinnen zum Beispiel. Riesig ist der Einfluss der Reihenfolge nicht, habe ich festgestellt. Und Forschung ist einfach, du klickst es an und dann wartest du die 5 Runden, bis die Forschung erfüllt ist.
Ist 5 Runden lange so? Also ich habe da jetzt nicht so irgendwie den Vergleich.
Sehr unterschiedlich. Es gibt Runden, da bist du 10 Minuten dran, um alles zu organisieren, die ganzen Gebäude zu bauen und deine Armeen zu verrücken. Also 10 Minuten, ohne dass du einen Kampf bestreitest. Wenn du einen Kampf bestreitest, dann erweitert sich das natürlich. Und es gibt Runden, die sind innerhalb von 30 Sekunden zu Ende, weil die 5 Armeen laufen schon, die 3 Städte bauen noch, also habe ich nichts zu tun.
So, jetzt wo du über laufende Armeen redest, ich habe mich natürlich super vorbereitet auf diesen Podcast, wie immer.
Das ist man von dir ja gewöhnt.
Ich habe mir ein Video angeguckt und in diesem Video, das sah sehr cool aus, waren so, also es war halt nicht so rundenbasierend mäßig von der Europakarte aus, ich klicke einfach da drauf und dann kämpfen die so im Hintergrund quasi, sondern das war wirklich so auf dem Feld und die riesen Armeen aufeinander gerannt sind und es war so, wow! Ist das wirklich so geil oder ist das nur so ein, du es siehst es einmal und es ist wow und danach so,
Es ist wirklich so. Also du hast einmal deine Strategiekarte, da hast du deinen Helden, also deinen General, und hinter diesem General ist eine Armee. Und den ziehst du rundenbasierend. Und dann triffst du auf eine gegnerische Armee und dann kommst du aufs Schlachtfeld. Und je nachdem, was du von dir hast und was der Gegner hat, können da schon mal ein paar tausend Soldaten auf dem Schlachtfeld unterwegs sein. Also ich glaube, das Größte, was ich geschafft habe, waren meine Armee mit 2000 Einheiten plus meine Verstärkungsarmee mit 1500 gegen, ich glaube, so an die 2500 gegnerische Einheiten.
Schafft das dein PC denn überhaupt?
Ich habe glücklicherweise seit Anfang des Jahres eine neue Grafikkarte drinnen. Damit geht es. Aber es ist anspruchsvoll, hardwaretechnisch, muss man sagen. Also ich spiele auch nicht auf Ultra-Auflösung. Da würde selbst mein Rechner abkacken. Es geht.
Mein armer kleiner Laptop, der würde, ich weiß nicht, der würde schon beim Icon dieses Spiels würde schon abstürzen, weil das schon zu anspruchsvoll wäre. So ist mein Laptop.
Oha, dass solange nicht in Flammen aufgeht, weil die Anforderungen so hoch sind, dass er gleich voll Touren fährt.
Ja, nee, doch, würde der. Deswegen, ich traue mich das gar nicht. Also, das ist heißes Eisen. Aber was macht denn jetzt für dich zum Beispiel Total War besser als zum Beispiel andere Strategiespiele? Weil, soweit ich weiß, spielst du doch auch mehrere, oder?
Was halt ein großer Punkt ist, sind einfach diese Schlachten. Ich habe bis jetzt noch kein anderes Spiel gesehen, wo du wirklich solche Massen an Leuten in der Schlacht kommandierst. Wenn man sich normale Strategiespiele anschaut, nehmen wir den Klassiker Command & Conquer, da hast du mal deine, wenn du gesammelt hast, 20 Einheiten, die du in die Schlacht schickst. Das sieht im Total War-Universum ziemlich verloren aus, so ein Angriff. Weil zum Vergleich, selbst die Reiterei meines Generals hat 60 Einheiten. Das wird ein ziemlich kurzer Prozess. Das ist einfach, es ist bombastisch, so eine Schlacht zu kommandieren und dann auch seine Leute so zu koordinieren, dass sie nicht ins eigene Pfeilfeuer reinreiten.
Jetzt sprichst du über dieses, über das Koordinieren und so. Gerade wenn man so Rieseneinheiten hat, das muss doch ein eigentlich sehr, sehr unfassbar komplexes System sein, oder? Man muss doch, also so stelle ich mir das zumindest vor, du brauchst doch dann die Generäle, werden die dann von alleine eingesetzt oder musst du das selber machen? Wie ist das von den Formationen dieser Rieseneinheiten? Ist es auch generisch, macht das das von alleine oder ist das wirklich alles eine manuelle Sache, dass du quasi der Boss von allem bist? Du bist der Barbaren-Boss oder der Römer-Boss und sagst ihnen dann, ihr macht jetzt eine, weiß ich nicht, Kegelformation und auf, macht, tötet. Oder ist es wirklich einfach so, klick, geht dahin und macht mal.
Es ist beides möglich, wobei das geht dahin, macht mal meistens nicht zum Erfolg führt. Meistens, ab und zu funktioniert es. Also es ist so, die Einheiten sind in Trupps unterteilt, die du einzeln, also die Trupps steuerst du und den Trupps kannst du sagen, also zum Beispiel den Trupp Bogenschützen, geht jetzt in eine lockere Formation, dass euch gegnerische Pfeile nicht so leicht treffen und dann stehen sie halt ein bisschen weiter auseinander und schießen so auf feindliche Bogenschützen noch drauf, die dann vielleicht im Idealfall noch schön eng zusammenstehen und dann einen vollen Pfeilhagel abkriegen. Das gleiche ist dann natürlich auch Reiterei, wenn du sagst, geht in Keilformation und reitet in die Gegner rein. Die Formationen haben natürlich dann auch gewisse Vorteile, zum Beispiel eben die Keilformation, dass sie noch ein bisschen schneller reiten und dann eben, wenn sie in feindliche Infanterie reinreiten, da eigentlich durch und über die drüber reiten.
Also würdest du schon sagen, dass hinter dem ganzen Spiel halt nicht nur ich mach Krieg, sondern auch wirklich komplexe Systeme irgendwie stecken?
Auf jeden Fall. Das merkt man dann nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch auf der Strategiekarte, wenn man versucht, sein Reich zu koordinieren.
Musst du dann auch Sachen wie Politik oder so klären, dass du sagst, okay, ihr müsst irgendwie Steuern zahlen oder keine Ahnung, wer ist der Leiter eurer Kolonie oder so?
Das ist, also Politik ist auch ein sehr großer Punkt. Also man hat ja verschiedene Städte und jede Provinz kann einen Statthalter haben. Ein Statthalter hat gewisse Vorteile, der kann zum Beispiel dafür sorgen, dass es noch ein bisschen mehr Nahrung in dieser Provinz gibt. Aufpassen auf diesen Statthalter, wenn man den verärgert, dann ist er irgendwann nicht mehr loyal und zettelt irgendwann einen Aufstand an und dann verliert man diese Provinz an Aufständische.
Das ist natürlich blöd.
Und wenn man dann Pech hat, hat man seine Armee gerade am anderen Ende des Reichs stehen, im Krieg gegen was weiß ich wen, und dann hat man die Provinz da hinten erstmal komplett verloren. Wenn man jetzt dann Pech hat, dann war das genau die Provinz, die meiste Nahrung produziert hat.
Ärgerlich.
Dann schaut es in den anderen Provinzen wiederum auch nicht so günstig aus. Das heißt also, das System auf der Strategiekarte ist dann auch sehr, sehr komplex, was dann auch so Sachen wie Management von Provinzen mit Nahrung und Einwohnern und in Attila heißt es sanitären Anlagen geht.
Wie, du hast kurz die Karte angesprochen, von wegen, wenn die Einheiten auf der anderen Karte sind und da auf der anderen Seite der Karte sind und da Krieg führen, wie lange brauche ich denn so ungefähr, um einmal die Karte zu durchqueren? Weil das macht ja auch schon viel aus. Also wir sind ja auf dieser Europakarte und wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Italien am ganz südlichsten Punkt kämpfe, wie lange brauche ich denn, um einmal nach oben zu kommen oder so?
Also wenn man mal deine sagt, von südlichsten Punkt Italien bis nach, was heute Dänemark ist, bist du, ich würde mal schätzen, so 10 Runden unterwegs.
10 Runden ist ja schon...
Das ist einiges.
Ja.
Man muss dazu sagen, dass man zeitliche Einordnung hat. Eine Runde ist ein Vierteljahr.
Ein Vierteljahr?
Ja.
Alter.
Also du fängst sozusagen im Winter an, wenn du die Runde beendest, ist Frühling, wenn du dann die Runde beendest, ist Sommer, wenn du dann die Runde beendest, ist Herbst.
Das ist schon krass.
Ja. Und das führt halt dann auch eben genau dazu, was ich sagte, wenn die am anderen Ende sind und du verlierst eine Provinz, dann kann es sein, dass du echte Probleme kriegst, weil deine Armeen sind nicht so schnell wieder zu Hause.
Ja gut, das stimmt. So ein Krieg dauert ja auch wesentlich kürzer als irgendwie ein Vierteljahr.
Also, ja.
Naja, ich weiß ja nicht, ich glaube, zum Sound müssen wir nicht viel sagen, oder? Sound ist ja so bei Strategiespielen jetzt nicht primär das Wichtigste auf der Welt, oder?
Nö, es gibt ihn, die Musik ist ganz angenehm, passt zur Zeit und ja, passt.
Hast du noch etwas, was du unbedingt zum Spiel loswerden musst, weswegen du sonst nicht ruhig schlafen könntest, weswegen du schlaflose Nächte bekommst, weil du denkst, Marvin, wieso hast du das nicht gefragt? Ich wollte das so unbedingt sagen.
Danke, dass du so an mich denkst. Jetzt bin ich gerührt. Was man an einem Punkt etwas negativ erwähnen muss, ist auch die Diplomatie des Ganzen. Also es gibt ja verschiedene Fraktionen und man kann mit denen natürlich auch Diplomatie betreiben. Und die ist nicht immer ganz schlüssig. So ein Gegner hat noch eine Provinz mit einer Stadt und einer Armee, ist umzingelt von 5 meiner Armeen und ich biete ihm an, du, werd mein Marionettenstaat und ich lasse dich in Ruhe. Nein, ich fordere von dir Geld, dass wir Frieden schließen.
Ja, das ist Überzeugungskraft. Das ist, wie wenn du sagst, sie haben gerade geklaut. Nein, sie haben gerade geklaut. So, das ist umgekehrte Psychologie.
Das ist, so kann man das natürlich auch sehen.
Ja, du musst das immer
gar nicht betrachtet.
Ja, das ist ziemlich schlau, was der macht. Also, stell dir mal vor, du bist gerade so umzingelst einen mit deiner Armee und sagst, okay, ey, Buddy, wir können Buddies werden. Sei einfach, komm, produzier was für mich, dann sind wir cool. Und er sagt, nö, gib du mir Geld. Was ist denn, wenn Asterix und Obelix, ne, wenn die zu den Römern gesagt hätten, hier, okay, nee, die haben auch gesagt, kommt her, wir geben euch, kriegt mal auf die 5. Ja, die haben sich auch nicht einfach gegeben, die Gallier.
Die hatten da aber auch noch was in der Hinterhand, so einen Druiden.
Ja, vielleicht haben die das ja auch.
Ich hatte es gemerkt danach. Nein, hatten sie nicht. Die waren
vielleicht ist es nicht rechtzeitig fertig geworden. Vielleicht war der Druide gerade im Wald und du hast währenddessen die ganze Provinz ausgeschlachtet. Und wärst du 5 Minuten später gekommen, wäre der Zaubertrank fertig gewesen und dann hättest du auf den Sack bekommen.
Na, dann bin ich ja froh, dass ich rechtzeitig einmarschiert bin.
Richtig. Das Spiel ist nämlich sehr schlau, das weiß ich, das habe ich gesehen. Ich habe das nämlich gemacht. Ich habe das gemacht.
Das Video gesehen?
Nein, ich habe das gemacht, das
Spiel. Ach so, da, ah, ja.
Mhm, ich habe nämlich Druiden eingebaut. Mhm. Für Völker, die von 5 Armeen umzingelt werden.
Mhm. Ja. Natürlich. Wie realistisch.
Ja. Podcaster, Student und nebenbei Spieleentwickler.
Spieleverbesserer dann vor allem.
Alles. Oh. Also ich habe so ein kleines Unternehmen gegründet und da kommen Firmen, die gerade AAA-Titel oder so machen und sagen, ey Marvin, du hast doch immer so krasse Ideen, sag mal, was könnten wir verbessern? Und dann gebe ich den Vorschlag, dann sagen die sehr, sehr oft so, kann man das denn umsetzen? Dann sage ich, komm, gib mir ein bisschen Geld, ich mache dir das. Weißt du? Und dann, so, deswegen sind nämlich auch in Last of Us Zombies. Eigentlich waren da gar keine Gegner. Wäre total langweilig geworden und mit mir, durch meine Idee, super Spiel geworden. Die wollten, dass du einfach nur da rumrennst. Ist total schwachsinnig. Und die Zombies, bam, alles geil.
Ja, also man hat auch an vielen anderen Titeln schon gesehen, dass einfach nur stupides Rumrennen langweilig ist auf Dauer.
Genau. Alles mein Verdienst, hab gesagt, mach das nicht mehr, ist kacke. Danke mir später, ist okay.
Wenn ich dann mal später Zeit habe, danke ich dir für deinen grandiosen Ideen.
Aber wo wir gerade über mein Spiel reden, was gibst du meinem Spiel denn für eine Wertung?
Also, da ich jetzt erfahren habe, von wem das ist, muss ich dann nochmal 50 Punkte an der Wertung abziehen.
Wow.
Nein. Ich gebe dem Spiel 88%. Weil es hat viele Verbesserungen zu Realm 2, hat aber halt auch immer noch gewisse Macken. Zum Beispiel KI bei Sägefechten. Ich bin gespannt, wenn ich das nämlich so im Menü richtig gesehen habe, wird es dazu auch noch DLCs geben, denn der Button Bezahlinhalte ist schon vorhanden. Bin mal gespannt, was da dann noch dazu kommt und ob es sich lohnt, das zu erweitern.
Wir sind gespannt. Obwohl uns das Spiel egal ist, weil du hast dem Spiel 88% gegeben und 88 ist egal. Okay. Weil egal, wie du es drehen wendest, ist es immer 88. Egal ist 88. Du, hier ist das Spiel egal. Ich habe die Symbolik schon verstanden. Ist okay. Ist ja nur mein Spiel. Sind meine Gefühle. Ist okay. Nehme ich hin. Jetzt, dir wünsche ich leider keinen schönen Abend mehr, aber allen Zuhörern da draußen wünsche ich den schönsten Abend der Welt mit ganz vielen Geschenken und super, super tollen Sachen und hab ganz viel Spaß und Bussi. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und ich nicht. Na toll. Naja. Tschüss zusammen.